Willkommen bei der Podcast der Bendy. Check.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich sitze hier Didi Gassner gegenüber im schönen Mauren in Liechtenstein. Wir sind in Didi Gassners Studio und sprechen heute zum einen über die Kunst des Tätowierens und Didis Werdegang und dann auch über das Vertikalschlafen. Didi, willkommen.
Servus.
Dein Studio ist sehr eindrücklich. Wie bist du denn dazu gekommen, Tätowierer zu werden und dein Studio zu eröffnen?
Ja, also Tätowieren, das war eigentlich schon immer so wie ein Kindheitstraum. Meine Onkels waren schon sehr stark tätowiert und durch das war das immer so faszinierend für mich. Ging dann auch los mit dem viel Zeichnen, Schule auch viel Zeichnen. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht als Ofenbauer, Hafner. Mhm. Und danach fing ich dann schon an, also mit selbstständig, mit Tätowieren. Erste Maschine habe ich auch schon gekriegt, als ich 16 war. Und dann hat man halt schon ein bisschen geübt bei den Kollegen. Nicht immer zur Erfreuung der Eltern.
Ja. Ist in Liechtenstein noch wenig bekannt? Also war das eher die Anfangszeit? Oder?
Das war sehr Anfang, ja, das war absolut nicht bekannt damals, ja. Das mhm. waren noch, was war das, 5, 96, da gab es so, ja, gab vielleicht ein, zwei, wo sich fürs Tätowieren interessiert haben, also zum das machen, aber.
Und auch die Bevölkerung hat wahrscheinlich sehr verhalten auf das reagiert, oder wenn man da tätowiert war. Vielleicht dann im Freibad oder so im Sommer?
Ja, also da kam eigentlich aber schon die Zeit, wo das so ein bisschen trendig wurde. Also, mhm. aber die Zeit davor natürlich, ja klar, da war das nur in gewissen Szenen oder gewissen Milieu war das eigentlich üblich, aber jetzt halt nicht in der breiten Masse.
Was war dann dein erstes Tattoo? War das so klassisch Oberarm?
Erstes Tattoo, also die ersten waren natürlich in der Schule mit Nagel und Tinte und dann mit 15 hatte ich dann das erste Tattoo, auch sehr traditionell, Kreuz mit Rose. Mhm. Und ja, dann mit 16, 17 ging es dann weiter, das war dann in Hamburg. Es war ein Feuerwehrausflug eigentlich. Mhm. Und dann habe ich mich dann da Hamburger Berg 6 beim Herbert Hoffmann, also beim Neffen, tätowieren lassen. Ja, war noch witzig, ja, weil ich eigentlich zu jung war noch für die Sachen.
Ja, das glaube ich. Und du bist dann ziemlich herumgekommen in der ganzen Welt. Spanien, glaube ich, warst du länger?
Ja, Spanien habe ich 2 Jahre gelebt. Also das 97 habe ich einen Gewerbeschein gekriegt und dann ging ich aber nach Spanien. Mhm. Portugal, Spanien, dann zurück wieder, dann war ich oft in Frankreich. Ja, und dann ergab sich das halt, dass Dominikanische Republik, Amerika, Kanada und später dann mit dem Tattoo Convention bis nach Borneo, Indien.
Wahnsinn.
Also das ging schon um die halbe Welt, jetzt nicht die ganze, aber die halbe. Mhm. Ja, ich war auch lange in München tätig, bis 2020 war ich in München. Tempel München tätig. Ja, und jetzt bin ich seit da wieder zurück. War dann nach 2 Jahren in Chur beim Kollegen Skin Art Tattoo. Und jetzt habe ich hier im Mauren wieder.
Quasi Didis Tattoo mit Tattoo.li als
Tattoo.li und Tattoo Didi mit 2 Y.
Okay. Ja, wenn man das so anschaut, weltweit viele alte Kulturen, gerade so in Polynesien, haben die Tattoo-Kunst schon lange für sich entdeckt. Die christlichen Missionare haben das dann verboten und so. Wie war das, wo du so herumgekommen bist da in der Weltgeschichte und in anderen Ländern? Gab es da Unterschiede jetzt zu Europa? Was ist stechend, sei es farblich oder von den Sujet, von den Motiven her?
Ja, das ist natürlich immer kulturell bedingt, oder? Asiaten kennt man ja auch gleich vom Style, oder? Die haben natürlich ganz andere Motivwahl wie wir. Borneo war sehr interessant, weil da weltweit eigentlich die Traditionellen zusammenkamen. Also das heißt von Island mhm. über Borneo, Japan, Thailand.
Okay.
Also und alles.
Die Maori sind ja sehr bekannt dafür, oder?
Ja, und vor allem waren es halt noch die ohne Maschinen halt.
Okay.
Also da war wirklich eine Riesenszene dort, wo wirklich noch die ganz traditionelle Kunst machen und mhm. das war auch sehr interessant als Tätowierer zum dort zu sein, um das einfach mal anzuschauen, wie verschieden und doch ähnlich die Techniken sind von früher, eben wie jetzt zum Beispiel Island oder im Vergleich zu Thailand oder dann halt eben Borneo. Ja, es war sehr interessant. Japan macht das ja auch von Hand.
Von Hand noch?
Nur sind es halt andere Techniken immer und die haben auch Menschen dabei gehabt, also respektive Kunden, wo man das auch betrachten konnte, also wirklich in großflächig. Mhm. Also es war sehr interessant, die Convention.
Ja, du bist ja auch für dich ein Kunstwerk, also du hast auch den Kopf tätowiert und ist das jetzt ein Trend, wo immer mehr kommt, dass man auch also die Unterarme und einfach großflächige oder Ganzkörper-Tattoos macht? Ist der Intimbereich noch nach wie vor etwas, was tätowiert wird oder eher selten?
Also Intimbereich war mal Ende 90er, Anfang 2000 war das mal so ein bisschen Trend. Also jetzt nicht unbedingt bei uns, aber jetzt so in Großstädten. Also jetzt, also von meiner Seite aus würde ich sagen, eher wieder ein bisschen zurückgezogen, das Ganze.
Aber jetzt Hals und Kopf?
Hals, Kopf ist im Moment schon eher bei den Jungen. Früher hieß es halt zuerst Körper, dann Handfläche, Hals. Und heute ist es eigentlich genau umgekehrt. Also viele Spannend. Jungen fangen an mit Handflächen, Hals. Ja. Das hat sich da auch ein bisschen verschoben.
Und dann gab es ja auch diesen Trend, gerade bei Frauen, über der Hüfte quasi diese Tribals, Arschgeweih genannt. Das ist ja, glaube ich, ganz verschwunden, oder? Oder stimmt das nicht?
Ja, schon. Obwohl die Körperstelle, würde ich sagen, ist nach wie vor eine der besten Körperstelle bei den Frauen. Verändert sich natürlich nicht.
Das ist beliebt nach wie vor. Ja,
also aber jetzt natürlich nicht mehr ein Treibel oder dieses typische Arschgeweih, sondern die Motivwahl wurde jetzt natürlich auch viel breiter auf die Jahre. Eben mittlerweile durch die Techniken, Farbe, wo sich entwickelt hat, kann man natürlich jede Stil, also fast jede Stilrichtung, was auf dem Papier geht, geht auch auf der Haut. Also das kann Aquarell sein, das kann ein Realismus sein, das kann logischerweise auch die alten, das traditionelle noch sein oder neo-traditional, dass man halt die alten Motive aufpimpt. Ja, da gibt's, also bei den Stilrichtungen gibt es eigentlich kein Limit mehr.
Mhm. Die Maschinen sind auch besser geworden, denke ich.
Das hat sich sehr stark verändert zu früher, ja.
Wie ist es um farbliche Tattoos? Wie steht's da?
Farben auch sehr gefragt. Also je nach Amerika zum Beispiel sehr stark. Mhm. Europa, nächste Problem jetzt halt wieder wegen der EU, wegen diesen Farbeinschränkungen andauernd. Ja. Und was halt dazu kommt, im Moment haben wir jetzt das Problem mit Grün und Blau, was man ja verbieten möchte in der EU. Und was dazu aber immer fehlt, ist die Begründung oder respektive dass man mal die Daten hat zum Belegen, warum dass man das macht. Also das ist eigentlich immer auf Vermutungen aufgebaut, wo nicht standhaft sind einfach. Mhm.
Werfen den Blick nach Liechtenstein. Liechtenstein ist ein sehr kleines Land, hat aber eine Fülle von Tattoo-Studios und Tätowierern. Wie stehst du dem gegenüber und ist das gut für Liechtenstein?
Ja, das ist halt, Liechtenstein ist halt, Tattoo ist halt nicht geschützt. Der Berufszweig, also das spricht, da kann, im Prinzip kann jeder in Liechtenstein ein Tattoo-Studio eröffnen und dementsprechend dann einfach auch Gasttätowierer reinziehen. Im Prinzip macht derjenige, wo das macht, nichts falsch, weil er darf das. Das ist halt einfach, wenn Studios werben mit 50 Tätowierern oder mehr, heißt das ja, dass dementsprechend Bewilligungen draußen sind und das macht halt für mich wenig Sinn, weil es ja doch Tätowierer gibt, wo in der Umgebung leben oder auch hier aufgewachsen sind. Mhm. Und dementsprechend macht man natürlich den Markt kaputt. Das als Gegenbeispiel, als wie wenn ich jetzt eine Schreinerei eröffnen könnte und einfach mal 40 oder 80 fremde Schreiner hier reinbringe. Oder das würde wahrscheinlich jetzt, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, sagen wir es mal so. Man darf es laut Gesetz, aber ob da alles so sinnvoll ist, das bezweifle ich.
Okay, kommen wir zum Schlafen. Du hast mir erzählt, du bist von einem schlechten Schläfer zu einem Superschläfer geworden. Was ist das Geheimnis dahinter?
Ja, also bei mir hat man dann irgendwann mal Schlafapnoe diagnostiziert. Ich habe sehr lange sehr schlecht geschlafen, also viel mehr als aber auch nicht. Mir fiel halt auf, dass ich den ganzen Tag müde bin, dass ich nicht fokussiert bin, aber das kommt ja so schleichend irgendwie. Ich habe da mal einen Test gemacht mit diesen Geräten da, wo man sich anhängt, da übers Krankenhaus. Und dann kam halt aus, dass ich bis zu 32 Aussetzer habe, bis zu 2 Minuten.
Pro Stunde?
Ich weiß jetzt nicht, ist das pro Stunde irgendwie? Das muss, glaube ich, schon mit Stunde irgendwas zu tun haben. Und dann gibt es halt eben kleinere Aussetzer und dann die großen sind halt bis zu 2 Minuten waren die. Und dann habe ich so ein Schlafapnoe-Gerät gekriegt. Das ist so ein Gerät, wo eigentlich so ein, wie ein Luft, wie soll ich das sagen? Das ist so wie ein Luftdruck, wo dann das Mund oder Nase bläst leicht,
ja,
dass im Hals da diese Klappe offen bleibt eigentlich. Und ich habe mich dann aber noch weiter erkundigt, wegen Schlafen vor allem. Und dann kam ich eben auf die Samina Frastanz,
ja,
dieses Recovery Center. Habe mich dann dort auch beraten lassen vom Daniel. Ja, und habe mich überzeugt, da mit den Schlafstudien und allgemein, was Schlaf eigentlich ausmacht im Körper oder was im Schlaf eigentlich passiert, Regeneration, alles, haben wir dann so ein Bett gekauft bei Samina.
Es ist ein ganzes Schlafsystem.
Ja, und vor allem das Bett kann man eben von der Wagenrechte, kann man das verstellen in verschiedene Winkel. Dass im Prinzip der Kopfteil höher ist als die Beine.
Das ist quasi ein vertikales Schlafen, also eher aufrecht.
Oder? Ja, also das sind, glaube ich weiß jetzt nicht, wie viel Grad das sind, aber die eine Stufe sind 5 Zentimeter auf die 2 Meter und die andere ist, glaube ich, 11. Unterschied dann. Und da habe ich dann schon gemerkt, das ist sehr gut. Also wegen Regeneration, wegen Blutfluss, wegen Hirndruck, also das ist sehr gut, was sie da entdeckt haben, dass das eigentlich gar nicht so gesund ist, wenn man jetzt in der Waagerechten liegt, sondern dass das wirklich Sinn macht, dass man den Kopfteil da erhöht. Also das ist auch interessant, haben sie aber mittlerweile auch schon Studien draußen, wo man anschauen kann.
Wie sind deine Werte danach gewesen?
Also ich habe jetzt 0 Aussetzer.
Wahnsinn.
Also ich habe wirklich 0 Aussetzer.
Also deutliche Verbesserungen?
Ja, das ging jetzt wirklich von schlimm auf 0. Also okay. Das hat sich jetzt wirklich und spürbar natürlich auch. Man steht morgen auf, logisch, morgen ist halt morgen früh. Aber man ist einfach fitter, man wird schneller wach, man ist aktiver und eben, wenn halt gut geschlafen, ich glaube, das kennt jeder.
Ja, die Tiefschlafphase ist wichtig.
Ich glaube, wenn man ausgeschlafen ist, das weiß jeder, dann
wie sich das anfühlt.
Der Tag fühlt sich dann eben auch schon anders an. Ja.
Okay, also könntest du das empfehlen, dieses vertikale Schlafen?
Ja,
das ist eine Umstellung am Anfang, aber die ist lohnenswert.
Ja, ich würde mir halt da langsam rantasten. Man kann das ja in verschiedenen Stufen verstellen, das Bett. Und also ich würde Samina Recovery Center allgemein empfehlen. Da geht jetzt ja nicht nur um Schlafthematik,
sondern. Was machst du denn da, wenn du nach Frastanz gehst, ins Recovery Center? Gehst du dann in die Kältekammer?
Ja, also die haben Kältekammer drin. Das ist sehr gut. Also bei mir habe ich jetzt herausgefunden, jetzt gerade für so chronische Schmerzen, Wirbelsäule, logisch, wenn man den ganzen Tag sitzt, dass das sehr gut ist. Kälte tut mir da sehr gut. Dann haben sie auch Infrarot draußen. Auch sehr entspannend natürlich.
Das ist das Charge, oder?
Dann ist eins ist draußen, das ist einfach ein Dehnzirkel auf Five, also die Geräte heißen Five, die haben da einen ganzen Zirkel, wo man so Dehnhilfen hat, oder?
Samina Move, ja.
Natürlich auch haben, wenn man den ganzen Tag sitzt oder in einer gewissen Haltung verharren muss, tut das natürlich gut, wenn man da einfach mal aufdehnt. Dann haben sie noch eins draußen, das ist wie eine Lymphdrainage. Das ist so ein Rohr, wo man sich reinlegt und dann über Vakuum werden die Lymphen dann aktiviert. Das ist auch sehr gut. Dann ein Gerät haben sie da draußen, das verbindet so die Hirnhälften. Das ist Lichttherapie plus Klang. Also ist wie eine geführte Meditation, wo dazu im Prinzip eine Lichttherapie ist und ich glaube, das können sie sogar noch optimieren mit Sauerstoff, was ich weiß. Also ist auch sehr interessant, sehr entspannend. Also ich denke, also alle Produktteile, wo ich gesehen habe draußen.
Die Kältekammer, das ist das, wie lange gehst du da hinein?
Ja, Kältekammer, da bin ich jetzt 4 Minuten 30.
Okay, Schlange,
bei
ja.
minus 86 Grad. Aber eben wie gesagt, das wird natürlich auch ausgerechnet, je nach Kunden. Man muss auch viele Daten eingeben, Gesundheitsdaten. Und dann wird das ausgerechnet von der Länge, wo man das verwenden
Okay.
kann. Dann.
Also du tust wirklich etwas für gesunden Schlaf, aber nicht nur in der Nacht, sondern auch am Tag. Und denke, das spielt auch zusammen, oder? Dass du in der Nacht dann besser schläfst, fühlst du dich aber auch am Tag gut und nicht nur beim Schlafen selbst, oder?
Ja, das spielt sowieso zusammen. Eben, das war jetzt interessant beim Vortrag draußen auch, wie das dieses Hormon, also allgemein, was Schlaf einfach ausmacht, eben diese Tiefschlafphasen, das hat auch mit der Decke, nur mit einer Decke zu tun, oder? Ob ich schwitze über die Nacht, ob ich mich andauernd zu und abdecke.
Decken, ja.
Da haben sie auch spezielle Decken, wo einfach die Temperatur im Prinzip wie stagniert. Oder? Also du legst dich da rein, der Körper gibt Hitze ab, die Decke, oder halt ja, unter der Decke wird es aufgenommen und dann wird es aber nicht heißer. Also das ist so klimatisiert
das ist
einfach.
Schafschurwolle.
Genau, ja. Und das ist einfach, mir fällt das auf, du gehst schlafen, du drehst dich auf die Seite, schaust vielleicht noch eben auf so eine Apnoe-Maschine oder irgendwas und 7 Stunden später wachst auf und du liegst immer noch genau gleich im Bett drin.
Okay.
Also das ist mir schon krass
das
aufgefallen.
Das ist faszinierend, ja.
Dass da über Nacht wirklich keine Bewegung, nichts mehr stattfindet.
Dann sage ich mal herzlichen Dank für deine Ausführungen und ich wünsche dir weiterhin einen guten und gesunden Schlaf.
Dankeschön.
Das war eine Folge von der Podcaster-Bandy.